was wir noch brauchen. Die großen Stellschrauben bei der Stromerzeugung sind Verbrauch reduzieren, Ausstieg aus den fossilen und Ausbau der erneuerbaren Energien. Für Letzteres hat die Regierung die Ausbauziele für 2030 von bisher 65% auf 80% Anteil Erneuerbarer am Bruttostromverbrauch angehoben. Das klingt gut. Prozentuale Ansätze haben aber immer auch einen Pferdefuß. Wächst der Absolutwert der Referenzzahl, laufen einem die Prozente mit davon. Will heißen, nach Modellierungen des Prognos-Instituts ist für 2030 mit einem Strombedarf von rund 660 Terawattstunden oder 660 Milliarden Kilowattstunden zu rechnen. Hierin sind die Elektrifizierung von Mobilität und Wärme ebenso eingerechnet wie vermutete Effizienzsteigerungen bei einer Vielzahl von Anwendungen. Nochmal gut 11% mehr Verbrauch bedeutet nochmal 11% mehr benötigte Kraftwerksleistung. Es ist leicht zu erkennen, dass wir auch dieses Spiel nicht beliebig treiben können, ganz gleich, wie wir die Energie beibringen wollen. Mehr Bedarf an erneuerbarer Infrastruktur bedeutet mehr Kosten und natürlich höheren Ressourcenbedarf, ein größerer fossiler Rest, mehr unnötigen Schaden. Doch Stromsparen hat, wie überhaupt jegliche Idee des weniger Verbrauchens, in unserem Wirtschaftssystem keine Lobby. Tatsächlich hatte erst die Ökodesign-Richtlinie der EU im Jahr 2010 dem Dauerärgernis Leerlauf- oder Standby-Verluste Grenzen gesetzt. Sie verlangt, dass Geräte im Ruhezustand maximal 1 Watt Leistung aufnehmen dürfen. Für Vernetzte sind es aber schon 2 Watt. Doch auch hier drücken sich etliche Hersteller immer noch mit fantasievollen Begriffen wie Deep Standby um die Umsetzung herum. So sitzen wir weiter auf 14 Milliarden Kilowattstunden oder fast 3% des gesamten Stromverbrauchs als Standby-Verschwendung. Verlangen Sie Geräte, die sich wirklich abschalten lassen. Und lassen Sie sich doch beim Einkauf im Fachhandel vorrechnen, welche Stromkosten ein bestimmtes Gerät im Jahr verursacht. Wenn dann vom freundlichen Personal nichts Überzeugendes kommt, sagt das ja auch etwas. Toaster und Kühlschränke aller Länder, vernetzt euch? Erteilen Sie den Fantastereien von der totalen Digitalisierung eine Absage. Wer von immer mehr Vernetzung und digitaler Kontrolle sämtlicher noch so kleiner Lebensbereiche fabuliert, hat keine Ahnung, ich wiederhole, nicht die geringste Vorstellung davon, wie die hierfür benötigten Strommengen klimaverträglich bereitgestellt werden sollen. Selbst jene smarten Devices, die dem Energiesparen dienen, und nur diese sind in unserem Zusammenhang hier überhaupt sinnstiftend, haben einen beträchtlichen Energieverbrauch. Ein Smart Home mit allem Komfort, Apple TV, Amazon Echo, Google Nest Hub und so weiter, könnte leicht auf über 200 Kilowattstunden Mehrverbrauch pro Jahr kommen. Bezieht man dann, was gerne unterlassen wird, die üppigen Energiemengen für die Produktion der Smart-Home-Gerätschaften in die Kalkulation ein, lösen sich deren beschworenen Spezialeffekte tendenziell in warme Luft auf. Und wozu? Natürlich sind Steckerleisten zum Abschalten von Fernseher und Hi-Fi eine gute Sache. Aber sie heute nur mehr per App fernzusteuern, Gerhard Polt würde sagen, ja braucht's das? Was es eigentlich bräuchte, wären dagegen Energielabel für Router, Überwachungskameras und smarte Thermostate. Die haben wir bislang ausgelassen. Alle Berechnungen zu den Klimaeffekten haben längst gezeigt, wie dringend ein schnellerer Kohleausstieg nötig wäre. In der ersten Auflage dieses Buches stand noch die Forderung, nicht erst 2038, sondern spätestens 2030 die Kohleverstromung zu beenden. Und wirklich formulierte der Koalitionsvertrag der gegenwärtigen Bundesregierung, der Ausstieg solle idealerweise SIG 2030 erfolgen. Die Regierung hatte sich zudem verpflichtet, die aus den resultierenden Kraftwerksstilllegungen frei werdenden CO2-Zertifikate zu löschen. Sehr gut. Doch kaum hatte sich die Politik zu diesem Schritt durchgerungen, fanden sich Gründe, den schon seit 2013 rückläufigen Kohleanteil im Strommarkt wieder hochzufahren. Machen Sie sich dazu Ihre eigenen Gedanken. Wir mussten die Kohleverstromung hochfahren, weil das Gas aus Russland fehlte? Die Zahlen für 2022 sehen so aus. Uns fehlten 5 Terawattstunden vom Gas, deshalb haben wir uns 17 aus der Kohle gegönnt. Schaut man auch nur ein wenig über den Tellerrand hinaus, sieht man, dass 2022 die Menge des Kohlestroms bereits das 3. Jahr in Folge wieder gestiegen war. Der Anstieg begann somit 2 Jahre vor dem Krieg und trotz Corona. Die aktuelle Klimaformel hierzu lautet sinngemäß: Wir haben ja jetzt ein richtiges Ziel und den Mehrausstoß holen wir dann wieder rein. Was natürlich physikalischer Nonsens ist. Einmal emittiertes CO2 holt man nicht wieder rein. Die CCS-Technologien, die mit dem Kanzlerspruch nicht einmal gemeint waren, haben bei weitem noch nicht diese Kapazität. Und die Atmosphäre vergisst nicht. Das im ersten Teil des Buches beschriebene System der Kipppunkte erlaubt eben gerade keinen Überziehungskredit bei der atmosphärischen Konzentration der Treibhausgase. Selbstverständlich darf man darüber nachdenken, ob mehr Strom aus AKWs uns hier raushelfen würde. Doch warum musste in Frankreich über die Hälfte dieser Kraftwerke heruntergefahren werden? 5 Reaktoren konnte man im Extremsommer mit seinen ausgetrockneten Flussbetten nicht genügend kühlen. Weitere 27 zeigten technische Mängel und Korrosionsschäden. Es ist übrigens keine Lösung, in solchen Fällen die zulässige Grenztemperatur für das Ablaufwasser der Kraftwerke immer weiter hochzusetzen. Dann bekommt man nämlich irgendwann hitzesterilisierte Gewässer. Auch bei uns hat die Witterung die Stromerzeugung beeinträchtigt. Steinkohlekraftwerke werden vorrangig über den Wasserweg mit Brennstoff versorgt. Doch der Bundesverband der deutschen Binnenschifffahrt meldete im Sommer 2022, dass Transportschiffe am Knotenpunkt Kaup bei einem Pegel von 31 Zentimetern kaum noch beladen werden können. Es bleibt dabei. Wir brauchen unverändert einen stärkeren Zubau bei den Erneuerbaren. Einzig die Photovoltaik hat 2022 die von der Bundesregierung vorgegebenen Ausbauziele eingehalten. Und die genügen, wie wir wissen, noch nicht einmal, um die vorgegebenen Klimaziele zu erreichen. Hier die begründbaren Zahlen am Beispiel der Photovoltaik. Ende 2022 betrug die insgesamt installierte Leistung 66,5 Gigawatt. Das Regierungsziel lautet, es bis 2030 auf 215 Gigawatt zu schaffen. Um uns aber auch nur auf einen 1,7-Grad-Pfad zu bewegen, der mit den Paris-Abkommen noch vereinbar wäre, müssten es 590 Gigawatt werden. Gemittelt wären das 34 Gigawatt pro Jahr. Nicht die derzeit angezielten ca. 20. Genauso sieht es dann auch beim Wind aus. Ziel Onshore 4 Gigawatt, nötig wären 10. Ziel Offshore 2,5 Gigawatt, nötig wären 4,4. Und so wiederholt sich hier der Satz aus der ersten Auflage: Es ist sinnfrei, sich Klimaziele zu setzen und dann Maßnahmen zu ergreifen, die sie klar verfehlen. Dabei können wir schnell. Das haben wir gerade bewiesen. Doch wenn 10 Monate für die Fertigstellung von LNG-Terminals das neue Deutschland-Tempo sind, was sind dann sich mehrere Jahre hinziehende Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen? Und noch ein Vergleich zum Streitthema Landschaftsverschandelung durch Windräder. In der Statistik der deutschen Kohlenwirtschaft steht zu lesen, dass seit Beginn der Abbautätigkeiten für Braunkohle 1.800 Quadratkilometer in Anspruch genommen worden sind. Es gibt aber auch deutlich höhere Schätzungen. Diese Landschaft samt Siedlungen ist nicht verschandelt, sondern verschwunden. Einfach weg. Und allein in Nordrhein-Westfalen sind 3.200 Quadratkilometer von den Folgen der bergbaubedingten Grundwasserabsenkungen betroffen. Das für solche Vergleiche stets herangezogene Saarland hat 2570 Quadratkilometer. Menschen, denen diese Punkte herzlich gleichgültig sind, können sich gerade beim Thema Energie wenigstens durch Geld motivieren lassen. Seit 1990 haben wir an die 1,5 Billionen Euro für den Import von Erdöl, Erdgas und Kohle verheizt. Allein die ersten beiden kosteten uns 2021 rund 73 Milliarden Euro. Ohne Wind- und Solarstrom wären es noch ein paar mehr. Die fortwährende Abhängigkeit von fossilen Energieträgern bedeutet milliardenschweren Kapitalexport. Jedes Jahr. Das ist Ihr Geld. Hier wäre noch vieles anzufügen, doch dafür finden Sie mengenweise Fachliteratur. Um das Kapitel mit einem positiven Aspekt zu enden, die Energiewende braucht nicht nur gute Politik und ihre Unterstützung, sie braucht besonders zahlreich auch Fachkräfte. Die erneuerbaren Energien sind Hightech, ein spannendes, zukunftsträchtiges und lohnendes Arbeitsfeld. Könnte das etwas für Sie, Ihre Kinder oder Freunde sein?